Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute wieder mit unserem Format Le Brett, bei dem wir nicht über Brad Pitts Filmografie sprechen, sondern über seine Ludografie höchstens. Ich habe mir nämlich den wunderbaren Daniel Wüllner eingeladen aus München von der SZ. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Manu.
Und ebenfalls aus Minga, der Krimi-Master, a.k.a. Stefan. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen.
Ja, ja, natürlich. Und frisch mit Kaffee hier. Es ist ja 10:30 morgens in Deutschland. Und wenn ihr beide da seid, ich habe ja schon gesagt, Le Brett, da wollen wir über Brettspiele reden. Das wahrscheinlich schönste Hobby der Welt. Brettspiele auspacken, auspöppeln und sich in die Regeln zu vertiefen. Und genau das wollen wir heute machen. Das beziehungsweise haben wir das gemacht und wollen euch heute ein paar neue Brettspiele präsentieren. Anders als wir das sonst bei den Insert Moin Sendungen machen, reden wir heute nicht nur über ein Spiel, sondern eine kleine Sammlung verschiedener Spiele. Und bevor wir direkt zu diesen großen Kennerspielen kommen, Stefan, du doch tatsächlich gesagt, Leute, wir haben letztes Mal über Spiel des Jahres geredet und Kinderspiel des Jahres, das war dieses Jahr auch ein wenig interessant, weil da auch ein Spiel dabei war, was mir großen Spaß macht, nämlich Funkelschatz. Und deswegen können wir doch mal kurz noch einsteigen, sind bestimmt auch viele Hörer dabei und Hörerinnen, die Kinder haben und ein paar Kleinigkeiten zum Kinderspiel des Jahres sagen, was ja die Jury auch vergeben hat. Es war eine eigene Jury, aber innerhalb der Spiel des Jahres Verein.
Genau. Und zwar ist es ja auch so, dass ich mir denke, manchmal hat man auch so eine Situation, wo man vielleicht ein Geschenk auch für jemanden sucht, in so einem Alter oder so. Und diese Jury, da muss man halt sagen, das sind wirklich Fachleute, die spielen die ganzen Neuheiten dieser Kinderspiele, es waren so um die 150, wirklich in Testbedingungen. Das heißt, die spielen ja auch wirklich mit Kindern. Das finde ich deswegen besonders wichtig, weil es doch unterschiedliche Meinungen gibt zwischen denen, wie Kinder irgendwelche Spiele empfinden oder wie Erwachsene die empfinden. Weil häufig war es so, gerade bei den Kinderspielen, dass ich irgendwas ganz, ganz toll fand und mir gedacht habe, das wird bestimmt Kinderspiel des Jahres. Aber die Jury dann begründen konnte, dass halt Kinder das anders sehen. Und deswegen ist es immer ganz interessant, weil man will ja eigentlich auch was kaufen dann, was den Kindern gefällt. Und sie haben drei Titel auf die Nominierungsliste gesetzt gehabt. Das ist zum einen Emojito, also wie Emoji. Und das ist von Huch, das habe ich auch gespielt. Da geht es darum, dass man so Emotionen nachmachen muss. Also sind so Karten drauf, dann ist zum Beispiel eine Kirsche, die halt irgendwie lacht oder irgendwelche Tiere, die irgendwie so Mimiken mit ihrem Gesicht machen. Man muss versuchen, das nachzumachen und die anderen müssen erraten, welche von diesen Karten, die da ausliegen, diese Emotion gewesen sein konnte. Also das ist ein super Spiel, was man ohne viel Regeln zu erklären, einfach hinlegen kann und losspielen kann mit den Kindern. Und es wird sehr viel gelacht, wenn man so eine Grimasse schneidet und so ein bisschen das Gesicht verzieht. Das finde ich natürlich total lustig. Also, wer sowas in diese Richtung sucht, kann ich das empfehlen. Also, es heißt Emoji-To. Also,
genau, ja, als ein Wort, aber eben wie diese Emojis geschrieben. Genau, zum zweiten Spiel kann ich auch ein bisschen was sagen. Panic Mansion, bei Asmodee erschienen, haben wir zusammen sogar gespielt auf der Messe. Da lag das nämlich als Anschauungsmaterial rum, was wirklich auch sehr innovativ ist, diese Verpackung. Es ist nämlich ein Spiel, was du quasi schon im Laden selber ausprobieren kannst, weil auf der Rückseite der Packung ist ein durchsichtiger Bereich, also die Hälfte der Verpackung ist transparent und dann kannst du in den Karton reingucken und siehst dort schon ein Spielbrett. In den Karton sind nämlich vier einzelne so Spielbretter reingelegt, wo du die Räume siehst, dieser Menschen, dieser Villa. Und Panic Menschen, es geht darum, Objekte in die verschiedenen Räume zu schütteln. Also es ist ein sehr interaktives Spiel, ein sehr actionreiches Spiel, wo alle Parteien, die so ein Haus vor sich haben, dann gleichzeitig
Wettkampf. Wer es zuerst schafft, ja.
Genau, du deckst eben so Karten auf und da steht dann drauf, dieses Männchen muss in diesem Raum sein, mit dieser Konstellation und die Spinne darf aber drin sein oder darf nicht drin sein, kann man unterschiedliche Schwierigkeitsgrade machen und dann geht das Geschüttel und das Geratter los. Sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig, habe ich dann aber auch direkt weiter verschenkt an unsere Nachbarkinder, die total glücklich damit geworden sind. Also der Test, den hat es dann auch direkt bestanden. Die waren genau in dieser Zielgruppe, in dieser Altersgruppe und haben den ganzen Abend gespielt, haben mir dann auch am nächsten Morgen Rückmeldung gegeben, wie toll dieses Spiel war. Und als es dann eben auf der Empfehlungsliste war, wusste ich, okay, das könnte gute Chancen haben. Hat aber tatsächlich dann verloren gegen Funkelschatz von Haberder.
Genau. Und Funkelschatz, das, was ich so toll an diesem Spiel finde, ist eben, dass ich als Erwachsener sehr gut mitspielen kann und mich nicht verstellen muss, weil es da genau die richtige Mischung zwischen Geschick und zwischen Glück eigentlich so drauf ankommt und dass ich mich nicht verstellen muss, sondern das ist halt, bei dem Spiel kann ich ganz normal mitspielen. Wie funktioniert das? Man muss sich so vorstellen, es gibt so 8 Ringe, die sind vielleicht so 8 cm Durchmesser, die legt man übereinander, sodass man so einen kleinen Turm hat und in diesen 8 Ringen, da füllt man Diamanten ein, die haben unterschiedliche Farbe. Und jede Runde wird dann einer dieser Ringe heruntergenommen und es fallen dann diese Edelsteine heraus. Und jeder Spieler muss im Vorfeld eine Farbe wählen, die können die anderen nicht mehr wählen, wo er glaubt, da werden die meisten Edelsteine von runterfallen. Mhm. Ich schaue es mir also an, oben sehe ich schon, ach, der blaue, der fällt bestimmt gleich runter und da hinten ist nochmal ein blauer, ach, da kriege ich bestimmt 2 und der nächste, nehme ich mir das blaue, dann muss der andere halt grün nehmen oder je nachdem. Und danach ist der nächste dran, nimmt wieder einen Ring runter, man werden wieder die Farben ausgesucht und das geht ganz kurzweilig, ganz schnell und es ist immer eine Spannung drin, weil man natürlich immer hofft, dass die Farbe, die man da jetzt gerade gewählt hat, dann auch die sein wird, wo die meisten Edelsteine liegen bleiben. Ja, das spielt sich vielleicht in 20 Minuten runter. Dieser Spannungseffekt ist halt das Tolle, also dass man da immer so dran steht mit und das ist wirklich 10 Sekunden ganz still, wenn das angehoben wird, dieser Ring und alle gucken gebannt drauf und dann fallen halt die Edelsteine runter und dann guckt man, wie gut man da gelegen ist. Und dann sammelt man die und guckt am Ende, wer sozusagen die meisten Edelsteine hat.
Und das ist richtig schön haptisch, finde ich. Das sind diese ganz typischen Edelsteine, die jedes Brettspiel hat. Da gibt es einen Hersteller, der diese Edelsteine presst. Und jedes Brettspiel, von Istanbul bis über jetzt Funkelschatz, ich glaube, es gibt nur diese eine Art von Edelstein für Brettspiele. Habt ihr schon jemals andere gesehen, außer diese Glaskugeln?
Glaube auch nicht, nee.
Das sind immer die.
Das stimmt, unfassbar. Ja.
Aber das ist auch so ein bisschen dieses Verkaufsargument von den, von Haber-Spielen. Ich bin ja selber kein Mensch, der viele Haber-Spiele spielt, weil es nicht so in die Vielspieler-Strategierichtung geht. Aber diese Kinderspiele haben ja gerade diese Haptik, von der du gesprochen hast. Ich denke mir immer, wenn ich Super Rhino Hero Battle sehe und Drachenturm, das sind so Titel von Haber, wo man das Gefühl hat, wirklich, da kann man was machen, das kann man in die Hand nehmen. Das sieht für mich auch dann schon spannend aus und das ist schon was mich auch selber anspricht, obwohl ich keine Kinder habe.
Ja, also Haber, ich habe das immer so genannt, wenn man Kinder kriegt, dann hat man irgendwann diese Haber-Ära. Da spielt man die ganze Zeit Haber. Also wenn man sich irgendwie so ein bisschen für Brettspiele und mit Kindern was mit Brettspielen
kann zu tun kann man auch so will. Machen, wenn man keine Kinder hat.
Aber spätestens dann, wenn man eben durch dieses Kinderalter durchläuft, kommen irgendwann diese Haber-Spiele. Da kommst du nicht drum rum. Haber macht ja auch normale Spielzeuge und so weiter. Also irgendwas von Haber hat, glaube ich, jeder zu Hause, der ein Kind hat. Und auch früher, also als ich mich eben nicht mit diesen Kinderspielen so direkt auseinandergesetzt habe, du kannst immer Haber kaufen eigentlich. Ich habe so das Gefühl, da ist nie so der richtige Schrott dabei. Zumindest haptisch und so von der Optik und so sind die immer hochwertig und qualitativ. Die unterscheiden sich dann natürlich, was jetzt den spielerischen Anspruch angeht, ganz klar. Da gibt's auch gute und schlechte Spiele. Aber ich glaube, keiner hat so viel Kinderspiele-Jurypreise gewonnen wie Haber, oder? Also alle 2-3 Jahre gewinnt irgendwie gefühlt Haber.
Kann ich auch nicht sagen. Aber wollen wir vielleicht kurz nochmal bei unseren Hörern sagen, was so diese Phase ist, von der du gerade gesprochen hast, welches Alter das betrifft? Also ich habe da gar keine Vorstellung davon, ab wann das Kind dann spielt und bis zu welchem Alter es A in diese Kategorie kommt, Kinderspiel des Jahres, und von welchem Alter du denn ungefähr sprichst.
Also wenn wir jetzt über die Kategorie Kinderspiel des Jahres reden, wo dann Haber sich ja auch bewegt, dann würde ich so sagen, geht runter bis zu 3-4 Jahren. Im Schnitt würde ich aber sagen, sind die Spiele so ab 5 Jahren geeignet. Also zwischen 4 und 7 Jahren, würde ich so sagen.
Okay.
Also die Jury versucht auch immer, sagen sie, das abzudecken, aber es gelingt halt nicht immer, weil natürlich der Jahrgang auch was hergeben muss. Und zum Beispiel gerade dieses Jahr war halt so für 4-Jährige nicht so viel dabei, haben sie gemeint. Also ist natürlich nicht immer irgendwas da, klar. Und bevor man irgendwas gibt und zwanghaft dann sagt, ja, wir brauchen mal was für 4-Jährige und dabei gäbe es gar nichts, fände ich ja auch schlecht. Also dann lieber wirklich das rauskristallisieren, was eben heraussticht aus dem Jahrgang. Und ich beäug das ja auch immer ganz neidisch, muss ich sagen, wenn ich diese Kinderspiele anschaue, weil das ist wirklich, wie ihr gerade sagt, dieses Haptische, das ist immer so ansprechend, denke ich mir, warum sind das unsere Spiele eigentlich nicht? Also ich hätte da auch lieber sowas mal oder zumindest in die Richtung, ich würde auch was anfassen.
Ja. Kurzer Hinweis noch, die bewerten die Spiele auch nach Altern ja auch bei beim Roten und beim Anthrazitpöppel ja auch immer selber. Also die Jury lässt sich da ja auch nicht auf die Verlagsangaben ein. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie sucht, was Daniel auch gesagt hat, wenn man ein Geschenk sucht, wenn man auf der Spiel des Jahres-Seite die Nominierten und die Gewinner auch anguckt, auch von den letzten Jahren, da steht immer dran, ab wie vielen Jahren die Jury das empfohlen oder empfiehlt oder einschätzt. Also jetzt zum Beispiel bei Funkelschatz ist 5, Mojito 7, Panic Mansion 6 und so geht's eigentlich weiter. Und wie du schon gesagt hast, Stefan, auf der Empfehlungsliste gibt's nichts unter 5 Jahren. Das ist jetzt halt dieses Jahr so, aber das war die letzten Jahre auch schon anders. Das muss dann natürlich immer dem Jahrgang entsprechend sein.
Genau.
Ja, und spannend wird's mit Spiel des Jahres. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir darüber noch nicht reden, die Verleihung war einfach noch nicht. Die findet ja erst jetzt im Juli statt. Das heißt, bis jetzt ist immer noch der gleiche Stand, den wir letztes Mal hatten. Es gibt die 3 Nominierten, aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Die Kinderspiel des Jahres Verleihung ist immer ein bisschen früher.
Genau.
Gut, dann kommen wir doch mal zu unserem ersten größeren Spiel, wo man auch ein bisschen älter sein kann, Daniel. Und man muss, glaube ich, auch ein bisschen älter sein, um Watson und Holmes überhaupt zu kennen vom Namen her.
Genau, ganz klassisch Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, der große Meisterdetektiv. In dem Spiel, was jetzt auf Deutsch erschienen ist bei Asmodee, was glaube ich schon vor 2 Jahren auf Englisch erschienen ist, geht es darum, 2015, stimmt, geht es darum, einen meistens Mordfall aufzudecken. Und für die Leute, die noch von früher das alte Sherlock Holmes Consulting Detective neu aufgelegt kennen, geht es wirklich darum, Deduktion herauszufinden, was genau passiert ist und wie das passiert ist. Das Lustige an diesem Spiel ist es, dass es im Gegensatz zu Consulting Detective nicht darum geht, das kooperativ zu machen, sondern wir gegeneinander versuchen, als erster, schnellster diesen Fall zu lösen. Wie funktioniert das Spiel? Es ist so, dass man sich einen von, ich weiß nicht genau, 16 Fällen sind
13.
Drin, 13 Fällen aussucht, die sind nach Schwierigkeitsgraden eingeteilt. Und man liest dann zuerst diese Anfangsstory vor und dann legt man auf einem Raster, legt man halt Karten aus, kleine Textkarten, wo Orte beschrieben sind, auf deren Rückseiten dann längere Texte stehen, wo erklärt wird, was an diesem Ort zu finden ist, was dort passiert, wenn man diesen Ort besucht.
Genau, also so mal als Beispiel, das ist dann irgendwie halt eine Kneipe, zu der du gehen kannst, wo dann vielleicht irgendwie der Barmann redselig ist und dir irgendwas erzählt oder dann eine Bahnhofsstation, dann drehst du die Karte um und dann erzählt dir der Bahnhofsvorsteher, wie er irgendwie die Situation wahrgenommen hat. Es gibt auch Nietenkarten, wo dann irgendwie nichts Wichtiges steht, ja, wo du einfach denkst, okay, da hätte ich jetzt nicht hingemusst, und dann gibt's eben auch entscheidende Karten, aber das stellst du dann erst in der Verbindung halt her. Also die Reihenfolge ist ja völlig frei. Wie du schon gesagt hast, die liegen da so im Raster aus und wir als Gruppe entscheiden uns jeweils einzeln, wo wir mit unserer Spielfigur hingehen, um eben diesen Fall zu lösen. Und natürlich hat der Fall eine Geschichte, also da ist ein Vorfall passiert und gewisse Hinweise erschließen sich dir halt eigentlich erst, wenn du an einem bestimmten anderen Ort warst. Und das ist, glaube ich, auch genau der Reiz an diesem Spiel, diese ganzen Puzzleteile so im Kopf zusammenzusetzen. Alle bei uns in der Spielrunde saßen alle so da mit Stift und Papier und haben sich mega Notizen gemacht. Und das ist ja auch das, was eigentlich Sherlock Holmes irgendwie ausmacht und so diese Spannung da reinbringt, herauszufinden, wie dieser Fall passiert ist. Und das funktioniert ja im Grunde eigentlich ganz gut. Theoretisch zumindest.
Kombiniere. Ich bin nicht ganz sicher, ob das so gut funktioniert. Habt ihr am Tisch geredet miteinander?
Nein, der Teil funktioniert zumindest ganz gut.
Ja, der Teil funktioniert gut.
Ja, aber Punkt, Punkt, Punkt. Stefan, was war denn bei euch das Problem? Wahrscheinlich bei uns auch.
Man kann es irgendwie zusammenfassen, dass gerade dieser kompetitive Charakter eigentlich das Problem ist. Ja. Wir sitzen am Tisch und schweigen uns an und schreiben und schreiben und schreiben. Und es sagt in der Anleitung zwar explizit, dass man eben nicht so viel aufschreiben soll, sondern nur die Quintessenz aufschreiben soll. Aber wenn man eine Karte zieht und da stehen alle Namen drauf der 8 Verdächtigen und am Ende heißt, man muss den Namen nennen und zwar genau wie er heißt und eben nicht sagt der Mann in Rot oder irgendwie sowas, dann muss ich mir einfach alle 8 Namen aufschreiben, wenn ich noch nicht weiß, wer es sein könnte. Und das dauert halt dann einfach. Und das ist so schade, weil das eigentlich sehr schöne, interessante Fälle waren, die auch wirklich schön zum Kombinieren waren und spannend sind. Aber ich treffe mich doch eigentlich gerade mit anderen Leuten, damit ich mit ihnen interagieren kann. Und das hat das Spiel auch gemerkt, denn es hat nämlich etwas drin, um miteinander zu interagieren. Das sind diese Droschkenmarker.
Genau, und auch andere Sachen. Also es gibt ja dann auch noch so Polizeimarker und so weiter. Genau. Also das Spiel versucht, so einen gewissen Konkurrenzkampf reinzubringen mit einem Versteigerungsprinzip. Also du kannst einfach hinlaufen zu einem Ort, Daniel geht zum Beispiel zu der Bar, zu dem Pub. Und dann sage ich, bei dem Pub war ich noch nicht, ich will da eigentlich auch hin. Und dann kann ich eine Droschke nehmen, um an dir vorbeizusausen. Während du hinläufst zum Pub, kann ich mit einer Droschke durch London fahren. Und wenn dir das aber nicht gefällt, dann kannst du auch quasi, man kann dann einfach mehrere Droschken.
Man kann mehr Droschken. Genau. Es ist dieses Gefühl, ich würde jetzt auf einmal zu Fuß gehen, plötzlich fährst du an mir vorbei und ich springe dann in die schnellere Droschke. Ich glaube, man hat am Anfang so, 10 von diesen Markern auf der Hand, die man auch dann braucht, wenn man gegeneinander spielt. Aber es hängt so ein bisschen auch von der Gruppe ab. Meine Gruppe wollte eigentlich gar nicht viel schneller irgendwo hin. Wir hatten bis zum Ende des Spiels noch alle Droschkenmarker auf der Hand. Weil jeder sich brav, dann, wenn man einmal verschoben worden ist, dann einfach irgendwo anders hingesetzt hat und da einen anderen Hinweis bekommt.
Diese Konkurrenz kommt ja auch erst am Ende, wenn man eben am Anfang da, weiß nicht, wie viele Karten liegen da aus, 15, 16 Karten oder so.
So ungefähr.
Wir waren sogar, glaube ich, mal zu viert, mal zu fünft in der Runde. Also da waren eigentlich auch viele Spieler. Und trotzdem hat man die ersten Runden ja eigentlich genügend Auswahl. Da hast du ja gar kein Bedürfnis, jetzt, warum, ob ich jetzt in den Pub gehe oder das Zugabteil irgendwie anschaue oder am Bahnhof mich umschaue, im Falle des ersten Falles, spielt ja keine Rolle. Ich weiß ja sowieso noch nicht, was entscheidend wichtig ist. Und erst gegen Ende der Partie kommt es dann so, dass man sagt, also ich muss unbedingt nochmal an den einen Ort gehen, weil ich glaube, da war nochmal ein entscheidender Hinweis, den ich überlesen habe oder sowas. Muss ich nochmal genau gucken. Und dann willst du da auch hin. Und dann fängt erst so dieses Gebieten an. Oder man hat so das Gefühl, mein Nebensitzer hat irgendwie schon den Fall so fast am Lösen. Dann ärgere ich ihn halt ein bisschen und gehe an den Ort, wo er will, um einfach ihn zu blockieren. Und in der Theorie ist das alles da in dem Spiel. Aber wie du schon gesagt hast, Stefan, man schweigt sich einfach komplett an, weil Da sitzt ein Mann im Abteil und raucht. Und da steht irgendwie, der hat grüne Socken an. Ich erfinde jetzt irgendwas. Und da sitzt eine Katze und die Katze ist weiß gestreift. Was davon ist denn jetzt wichtig und was nicht? Das weiß ich doch am Anfang nicht. Also muss ich mir eigentlich fast die komplette Karte im Steno-Stil irgendwie aufschreiben und abschreiben. Und manche Karten haben mega viel Text und manche Karten haben halt irgendwie fast gar keinen Text. Und dann kam das auch sehr viel zu Frust bei uns, weil halt Leute dann wirklich ungelogen 10 Minuten irgendwie sich Notizen gemacht haben, während diese Karte offen war und die anderen waren halt aber auch schon fertig. Und du kannst in der Zeit ja nichts machen, du kannst auch nicht miteinander reden über die Fälle, was ich total schade finde, weil gerade dieses Gemeinschaftsgefühl da rumzurätseln hätte mir eigentlich total Spaß gemacht, aber das wird ja unterbunden, weil du ja in einem Wettkampf miteinander stehst. Das heißt, du kannst auch nicht gemeinsam spekulieren oder die anderen versuchen, irgendwie mit einzubeziehen in diese Denkprozesse.
Ja, es gibt ein, zwei Karten gibt es, was wir noch nicht erwähnt haben, dass jede Figur noch eine eigene Fähigkeit hat, also einer der Figuren aus den Romanen ist und dass man auch die Fähigkeit von Herrn Watson noch einsetzen kann, die dazu führt, dass wenn jemand einen Ort besucht, dass man sagen kann, Herr Watson, diese Person muss jetzt ihren Ort laut vorlesen. Was ich als einzige Funktion ganz schön fand, weil man dann wirklich auch sagt, so, du bist da hingegangen, das würden wir doch gerne alle wissen, was du da gefunden hast. Ja. Und das ist ja zum ersten Mal, wo halt wirklich das Spielprinzip, das Puzzle sich trifft mit dem, ich nehme dir eigentlich was weg, mit dem Gegeneinander. Ja. In dieser Phase das einzige Mal wirklich so, wo das Gefühl hat, da kommt das Spiel zum bestrahlt das, was das Spiel eigentlich will, was es versucht zu verbinden, was sonst halt nicht klappt so richtig gut.
Ich finde es ein bisschen schade, weil die Fälle finde ich super gut. Also ich habe jetzt nicht alle durchgespielt, weil ich es einfach zu frustrierend finde, das in der Gruppe zu spielen und dafür den ganzen Abend zu verbrauchen. Aber ich wünsche mir, ich bin auch am Überlegen, wie ich es denn jetzt weiterspiele. Also entweder spiele ich es alleine weiter und versuche die Fälle zu lösen oder so zu zweit, dass man halt zu zweit sagt, wir machen das jetzt irgendwie kooperativ. Aber dann gehen halt auch wieder diese ganzen Grundmechaniken des Spiels, die verpuffen dann halt so. Also dann fühlt sich es eigentlich wirklich so an wie so ein Rätselbuch oder dann muss man die Karten eigentlich auch nicht umdrehen und heimlich lesen. Also ich bin noch nicht sehr ganz sicher, wie ich da noch diesen Inhalt rausziehen kann, weil die Fälle haben mir eigentlich total gut gefallen, Stefan. Und du als Krimi-Master wahrscheinlich doch auch, oder? Du warst doch im Grunde wahrscheinlich auch intrigued, diese Fälle zu lösen.
Ja, absolut. Also es ist eben gerade diese Fälle, die ich gespielt habe, waren alle interessant und auch alle so, dass man sich viel Gedanken machen konnte. Und das könnte diese Richtung sein, man kann wirklich gut was weiterspinnen und auch in dieser Geschichte sich was vorstellen. Das hat wirklich toll funktioniert. Aber wie gesagt, mein Problem war eher, dass ich das Gefühl hatte, ich muss eh jede Seite angucken oder ich muss eh bei jeder Karte gewesen sein, weil vorher kann ich mir nicht 100%ig sicher sein. Das, zumindest vom Gefühl her hatte ich das. Also deswegen hat es auch nicht funktioniert mit diesen Droschkenmarkern, weil wenn ich eh überall sein muss, dann brauche ich es auch nicht einsetzen, weil ich dann eh überall dann irgendwann hinkommen kann, wenn der andere halt wo ist.
Naja, und aber dann würde ich dir widersprechen, dann könntest du ja theoretisch das Ganze als Solospieler oder zu zweit kooperativ spielen und auch dann versuchen, mit möglichst wenig Hinweisen versuchen, den Fall zu lösen. Weil das geht schon, weil wir wissen, dass, also ich, bei mir war es halt so in dem Fall, dass viele von den Informationen, die gegeben worden sind, auf einer anderen Karte auch schon impliziert mit drauf standen.
Also es gibt eine kooperative Variante auf Boardgame Geek, habe ich mitbekommen.
Gibt es?
Ja.
Also nicht halt offiziell, einfach, aber eben eine. Ja.
Und vielleicht probiere ich das mal aus. Ich wollte noch eine Stärke sagen von dem Spiel neben den Fällen. Das ist nämlich die grafische Untermalung und auch das, es werden ja die Fälle vorgelesen. Also man kann ja, wenn man möchte, sich diesen QR-Code da nehmen und einscannen und dann wird das vorgelesen. Das fand ich schon toll. Also sie versucht, so eine Stimmung aufzubauen.
Zumindest die Einleitung halt, genau.
Ja. Genau, das fand ich schon sehr schön. Ich hätte mir noch gewünscht, dass diese ganzen Orte, die es in dem Fall gibt oder die Personen, wirklich grafisch auch abgebildet werden. Ich stelle mir wirklich so vor, das wäre so ein Zug oder so und dann wird man die einzelnen Abteile so nebeneinander legen. Und dann ist die Person dort und sowas. Also das ist ja gerade auch von den Space Cowboys, die auch Time Stories gemacht haben. Das wäre halt noch mega gewesen.
Ja, sie hätten es wirklich eher so wie Time Stories ein bisschen mehr so gemeinsam diesen Fall zu lösen in möglichst wenigen Zügen. Das hätte mir tatsächlich besser gefallen.
Ja.
Und dann hätte man eben dieses Material vielleicht auch mit reinbauen können, um, was weiß ich, Personen zu verschieben, wer ist verdächtig, dann Gegenstände, weißt du, so genau, das hätte ich mir auch vorgestellt, dass das gut funktionieren hätte können. Bei den Fällen, ich habe nur so einen kleinen Kritikpunkt, dass die manchmal so ein bisschen pingelig sind. Also, wo man so denkt, ja, eigentlich hätte ich das doch jetzt auch gesagt, aber aus der Karte kann man das auch irgendwie so rauslesen. Aber das ist natürlich immer bei solchen Deduktionsgeschichten schwierig, weil die Spielregeln sind da schon sehr, dadurch, dass es eben ein Wettkampf ist, musst du quasi genau das so formulieren und sagen, wie es ist. Und die Mechanik ist eigentlich ganz gut, dass dann einer zu Sherlock Holmes zurückgeht und sagt, ich möchte lösen. Und dann versucht er das zu lösen. Und wenn nicht, dann hast du so einen Kontrollmechanismus drin, dass halt diese Person raus ist, aber dann quasi als Kontrollinstanz für die Nächsten irgendwie zur Verfügung steht. Und das, finde ich, ist im Ansatz her ganz clever gelöst, aber macht halt trotzdem
was nicht Spaß. Was passiert dann bei euch in der Situation? Ist es nicht so ein bisschen, hört sich gemein an, Player Elimination? Ja. Hört es dann nicht auf für die Person?
Doch, natürlich.
Also es fühlt er sich eingebunden noch. Bei uns hat es gleich die erste Person im ersten Mal dann auch gleich sofort rausgefunden. Und das zweite, beim zweiten Fall waren wir irgendwie, haben wir auch den vorzeitig abgebrochen und waren nicht so hundertprozentig überzeugt. Also was ist mit der Person, wenn die das Rätsel dann nicht gelöst hat und daneben sitzt? Fühlt die sich dann wie Sherlock Holmes und muss die dann wirklich diese...
Das ging dann halt ja auch nicht mehr so lange. Wir wollten dann halt, die anderen wollten das dann auch noch schnell zu Ende lösen. Also sie hatte dann, glaube ich, 2 von 3 Sachen richtig. Und dann haben wir halt gesagt, also gut, wir machen jetzt noch 1-2 Runden weiter. Und sie hat uns dann halt quasi das beantwortet, ob es richtig ist oder nicht, als wir dann eben auch versucht haben zu lösen.
Also es gibt diese Sherlock Holmes-Karte, die dreht man dann um. Und dann kannst du eben auch diese Droschkenmarke ausgeben, darfst du der Person, die eben ausgeschnitten ist, eine Frage stellen.
Also das meinte ich damit. Das ist eigentlich ganz clever noch integriert. Ja. Nur die grundsätzliche Idee von diesem Wettkampf lösen, die funktioniert irgendwie für mich nicht.
Ja. Ich habe noch eine kleine Kritik. Bei dem einen Fall, den wir gespielt haben, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Schreibe nicht so mich hundertprozentig überzeugt hat, weil auch der Fall halt irgendwie so ein bisschen nicht unlogisch, er war schon gut logisch durchgeführt, aber um nicht zu viel zu sagen, die Mordwaffe war irgendwie, die hätte man auch besser verstecken können. Also das war so, okay. Und das war auch Teil dessen, was abgefragt worden ist, was eher Stefans These stärken würde. Man müsste eigentlich fast an jedem Ort gewesen sein.
Das unterstreiche ich aber auch, dass man, glaube ich, schon überall gewesen sein muss, um sich wirklich ganz sicher zu sein. Aber man kann nicht so wirklich viel raten, Stefan, oder? Das ist schon sehr... Dieses Risk-Reward-System funktioniert halt nicht. Also früher hinzugehen, um zu lösen, ist nicht so belohnend genug, als dass man nicht sagt, dann lese ich halt jetzt die restlichen 2 Karten auch noch und entscheide mich dann. Das ist so ein bisschen das Problem. Weil so wettkampfartig funktioniert es ja dann doch auch nicht, dass irgendwie alle jetzt so auf dem gleichen Trichter sind. Weil es ist schon sehr entscheidend, welche Karten du in welcher Reihenfolge liest. Es kann schon einfacher sein, wenn du am Anfang die richtigen Karten in der richtigen Reihenfolge aufdeckst. Absolut.
Und dann würde ich doch jedes Mal lieber zu Sherlock Holmes Consulting Detective greifen, was einfach das bessere Spiel ist.
Wenn auf Deutsch nochmal erscheinen würde.
Also das ist wirklich das ganz uralte, eins der ersten Spiele, die ausgezeichnet wurden, gell, von der Jury.
Genau. 85.
Ja. 85.
Und wenn man das trotzdem jetzt schon kaufen sollte, bitte nicht die Version, die ich gekauft habe, kaufen von Istari, sondern bitte die Space Cowboys. Das ist von dem von dem neu geschriebenen und umgeformulierten doch schon wesentlich besser als die Version, die mich letztens wahnsinnig gemacht hat mit einem Fall.
Gut, also nochmal kurz Fazit. Watson and Holmes ist bei uns bei Asmodee erschienen von einem wunderbaren Designer, nämlich Jesus Torres Castro. Das ist der Spieldesigner. Wie gesagt, ich finde die Fälle gut und wenn man sagt, wir möchten es irgendwie so als zu zweit, als kooperatives Spiel erleben, auch wenn es kein kooperatives Spiel ist, dann schaut doch mal bei Boardgame Geek nach diesen Sonderregeln, wie man das irgendwie machen kann. Aber es ist für 2 bis 7 Spieler und das würde ich tatsächlich nicht empfehlen, das in ganz großen Gruppen zu spielen, weil es halt doch ein bisschen anderes Spielerlebnis ist. Nämlich, man sitzt stumm nebeneinander. Schade, schade. Stumm nebeneinander sitzen, Stefan, Race to the Newfoundland, das passiert ja gerne auch bei Strategiespielen, wo man sehr verkopft irgendwie was machen muss und jeder irgendwie so seine Optionen durchdenkt. Trifft es dann auch auf Race to the Newfoundland zu von Hans im Glück?
Ja, ich bin ja immer laut am Tisch. Von daher. Nee, also ja, also wie kann man sich das Ganze vorstellen? Race to the Newfoundland. Wir wollen in See stechen und verschiedene Inseln erkunden. So, das ist erstmal dabei natürlich am Ende Siegpunkte sammeln. Das ist sozusagen das Rahmenthema. Wir haben alle irgendeine Nation, die wir spielen. Und jede Nation hat auch irgendeinen Vorteil. Und ja, man gibt verschiedene Phasen. Also es gibt so eine Landphase, da kriegt man Rohstoffe oder man baut Schiffe oder baut seinen Hafen aus. Man kann sowas planen, dann belebt man seine Schiffe oder siedelt auf diese Inselfelder oder kriegt irgendwelche Ressourcen ab, die man für einen Auftrag dann braucht und oder man deckt neue Inselfelder. Also das ist ganz klassische eigentlich. Also alles, was man da hört, sind jetzt keine neuen Elemente und Mechanismen, sondern ziemlich viel Bekanntes. Die größte Neuerung oder was Besonderes, finde ich, ist dieser Zielmarker, den es auf der Punkteleiste gibt. Mhm. Das heißt also, wenn man gewisse Punktezahl erreicht hat, dann erreicht man als erstes irgendein Ziel und darf dafür einen Vorteil nehmen. Das heißt also, entweder neue Aufträge oder irgendeinen Kapitän, der einen was bringt, einen extra Bonus oder neue Rohstoffe als erster aussuchen. Und dann rutscht dieses Feld näher zu den anderen. Das heißt, die
genau, anderen so kleine kommen Belohnung,
leichter an das Ziel. Ja, genau.
Das ist wirklich die größte Innovation und die habe ich auch so in der Form noch nie gesehen, dass die Siegpunktleiste nicht einfach nur trackt, wie viele Punkte jeder hat, sondern wirklich auch ein spielerisches Element im Spiel ist. Die läuft ja auch wirklich ganz angeberisch, sage ich jetzt mal, und sehr selbstbewusst mitten durchs Spielfeld. Mhm. Also die Zielpunktleiste unterteilt die verschiedenen Bereiche des Spiels. Oben liegen die neuen, das ist das Hafengebiet, wo die neuen Schiffe gekauft werden können. Rechts ist dann so die Städte, wo man Waren abgibt und links sind die neuen Inselfelder, die man entdeckt. Und diese Siegpunktleiste, die marschiert da wirklich so geradewegs aus durch, die schlängelt sich da so ein bisschen durch und ist auch sehr auffällig, wenn man das Spielfeld aufbaut, weil die mit so großen Markierungen, also da liegt also geometrische Formen auf dieser Siegpunktleiste liegen, die völlig überdimensioniert sind eigentlich und auch thematisch überhaupt nicht in dieses Spiel reinpassen. Aber so richtig so, hey, das ist unser neues Feature, deswegen machen wir das jetzt auch wirklich sehr selbstbewusst hier mitten aufs Spielfeld. Finde ich auf jeden Fall eine clevere Idee, dass du dieses Ziel erreichst, einen Bonus hast und deswegen auch im Spiel schon gucken musst, gewisse Aktionen, die ich mache, die geben mir ja am Ende vom Spiel eher Siegpunkte und manche Aktionen, die bringen mir jetzt vielleicht gerade nicht so viel, aber würden mir jetzt halt 3 Siegpunkte geben und dann laufe ich davor und dann kann ich direkt irgendwie diesen neuen Kapitän engagieren. Das lohnt sich ja tatsächlich total. Und das, finde ich, bringt wirklich was Neues in diese Art von sehr klassischem Strategiespiel irgendwie rein.
Ich gucke mir das Brett gerade an und ich habe es leider nicht gespielt, das Spiel, muss ich zugeben, aber ich frage mich dabei, hat man dieses Entdeckergefühl dabei, wenn ich sehr viel abstrakt Punkteleiste sehe, habe ich das Gefühl, dass ich dann auch Kontinente entdecke oder Länder entdecke?
Es ist ein sehr mixed bag, würde ich sagen. Also es ist sehr ausgeglichen. Du kannst dich bei diesem Spiel so ein bisschen fokussieren. Also entweder du bist eher die Nation, die neue Länder entdeckt, da ist es ein kleines Mehrheitenspiel, oder du bist die Nation, die eher versucht, Waren zu holen und die dann in die Städte zu liefern. Und es entwickelt sich auch bei jedem Spiel ein bisschen anders, weil du sehr dynamisch darauf reagieren musst, wie deine Mitspieler reagieren, weil dieses klassische Mehrheitenprinzip, ja, diese Inseln, da entdeckst du neue Länder und dann bekommst du dort eben auch neue Rohstoffe und so weiter und kannst dort da deine Männchen absetzen, wenn du dort hilfst, das Land zu erkunden. Es ist aber nicht unbedingt der Hauptschwerpunkt des Spiels. Und du musst dann so dynamisch darauf reagieren, wenn ich da jetzt anfange, auf der Insel meine Männchen zu setzen, dann habe ich da relativ schnell 2, 3 Männer oder Figuren, die dann eine Mehrheit ja schon haben. Und dann fangt ihr beide, wenn wir jetzt spielen würden, erst gar nicht an, mir dort zu helfen auf der Insel, weil die Insel wird erst gewertet, wenn alle Plättchen dort liegen. Und dann bekommt halt derjenige oder diejenige, die dort die Mehrheit haben, die Punkte. Das heißt, wenn ich zu früh dort zu viele Männchen draufschmeiße, dann macht ihr da gar nicht mehr mit, sondern dann geht ihr halt in eine andere Insel und versucht dann dort was zu entdecken. Und das, finde ich, ist durchaus sehr reizvoll bei diesem Spiel. So dieses Abwägen. Ah, da kriege ich zwar jetzt irgendwie Gold und da kriege ich irgendwie coole Rohstoffe und wenn ich das mache, aber dann geht ihr da nicht mehr mit. Also halte ich mich mal dezent zurück und mache erstmal was anderes, bis ihr auch anfangt, auf dieser Insel irgendwie zu sammeln. Und dann greife ich da wieder ein. Und es kann sich aber dann auch wieder komplett anders entwickeln. Oder wir beide streiten uns um eine Insel und die wird aber einfach nicht fertig. Und währenddessen geht Stefan irgendwo lustig in Amsterdam irgendwie Waren abliefern und holt sich dann dort die Mehrheit. Also das ist bei jeder Partie wirklich komplett anders. Das ist einer der Stärken, würde ich sagen, in diesem Spiel, dass man da sehr flexibel drauf reagieren muss und sich nicht so eine klare Strategie irgendwie vorher festlegen kann. Oder, Stefan?
Ja, das also dynamisch kann man auf jeden Fall dazu sagen. Es muss halt immer so ein bisschen dann darauf reagieren, wo der andere gerade was eingesetzt hat. Und das finde ich halt diese Stärke, dass ich halt sehe, okay, der hat diese Insel dort besiedelt, gehe ich entweder auf eine andere Insel oder versteife ich mich auf die Städte und beliefere die jetzt mit irgendwelchen Aufträgen. Das ist so, dass wir ja auch noch Nationen spielen, die unterschiedliche Eigenschaften haben und die zwingen mich ja manchmal auch in eine gewisse Richtung. Also das heißt, wenn ich jetzt in Holland bin und dann sehe ich, kriege ich halt fürs Siedeln einen immer extra, dann werde ich halt mich mehr auf dieses Siedeln konzentrieren. Oder wenn ich halt für Punkte extra bekomme, wenn ich Städte beliefer, dann gehe ich natürlich eher darauf. Aber es geht eben nicht nur. Ich muss gucken, was machen die anderen, weil ja am Ende die Mehrheiten gewertet werden. Und wenn ich ja niemals dabei bin, dann schaffe ich das natürlich auch nicht.
Wie stark bestimmen diese asynchronen Fähigkeiten von den einzelnen Ländern das Spiel?
Sie prägen es, aber du, wie Stefan schon gesagt hat, du kannst dich nicht nur darauf stürzen. Also du solltest, glaube ich, da schon einen Schwerpunkt legen. Allerdings sind die auch sehr unterschiedlich. Also es wird halt am Anfang ausgelost und die sind jetzt auch nicht so überstark. Also natürlich solltest du als der die Waren liefert und extra Punkte kriegt, da auch hingehen. Aber sobald die anderen es halt auch machen, verpufft der Wert halt auch schnell wieder und dann kann es durchaus auch intelligenter sein, für dich eher auf die Inseln zu gehen. Also ist nicht so spielprägend, dass man jetzt sagt, man muss dann so spielen, aber es bietet sich natürlich an. Trotzdem finde ich es insgesamt ein bisschen überladendes Spiel. Ich weiß auch nicht. Also es ist eigentlich ein gutes Spiel und mir gefallen die ganzen einzelnen Elemente. Mir gefällt das Dynamische, mir gefällt, dass es eben nicht nur Inseln besiedeln ist und nicht nur Waren abliefern. Aber insgesamt habe ich so das Gefühl, das ganze Spiel fühlt sich wie so ein Remix von vielen Elementen, viele gute Elemente, aber wie bei einem Gericht, wenn ich ein Essen esse und ich schmecke die einzelnen Zutaten und ich mag die ganzen einzelnen Zutaten, dann gibt's halt Speisen oder Gerichte, wo ich dann am Ende sag, es ergibt sich ein ganzes etwas Neues daraus, ja, also in der Kombination. Und bei diesem Race to the Newfound Land werde ich am Ende irgendwie immer so dieses Gefühl nicht los. Ich habe ein Spiel mit ganz vielen tollen Bestandteilen gespielt, aber so dieses Gesamtkonzept greift irgendwie bei mir nicht so richtig ineinander, dass ich sage, geil, das ist mein neues Lieblingsspiel, das will ich jetzt irgendwie sofort wieder spielen. Weißt du, was ich meine, Stefan?
Ich kann es voll verstehen.
Ja, aber ich kann es nicht so richtig greifen, woher das kommt.
Also doch, also ich kann es versuchen. Ich habe ein Erlebnis gehabt, ein Freund von mir hat dieses Spiel gesehen, hat dieses Schachtelcover gesehen, da ist so ein prachtvolles Schiff vorne drauf, ja, und der hat gesagt, oh, dieses Spiel möchte ich spielen, das sieht ja toll aus. Und dann habe ich das Spiel aufgebaut und er hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, wo sind denn die Schiffe? Und wo belade ich jetzt meine Schiffe und schicke die irgendwo hin und irgendwie sowas? Und sage ich, nee, das ist alles abstrakt. Also die Schiffe, das sind unsere Karten oder diese Plättchen, die ich hier habe. Und
die fahren jetzt nicht wirklich, genau.
Genau, die fahren nicht wirklich und sowas. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, das erfüllt es schon mal nicht. Also diese Erwartung, die es eigentlich weckt, macht es nicht, weil dieses Erforschen nicht fühlst und nicht diesen, also, du bewegst dich nicht wirklich mit Schiffen voran. Also das ist erstens nicht bei mir. So, was bleibt dann also übrig? Es ist eine abstrakte Mechanik. Und zwar eine Mechanik, dass ich Mehrheiten erziele oder dass ich Rohstoffe abgebe und Aufträge erfülle. Und das sind so Sachen, wie du es gerade gesagt hast, das kennt man einfach schon aus sehr vielen Spielen.
Und dann kommt ja noch diese noch weitere Mechanik hinzu, dass man so plant. Das finde ich ja durchaus, am Anfang fand ich das sehr reizvoll. Du planst am Anfang deinen Zug. Also du hast ja diese verschiedenen Phasen und die werden so nacheinander abgewickelt. Es gibt dann immer eine Art Spielleiter, der sagt so, jetzt kommt hier irgendwie die Beladungsphase. Wer möchte denn mit welchem Schiff was beladen? Und die Schiffe haben verschiedene Fähigkeiten. Also das eine Schiff hat halt einen größeren Laderaum, das andere Schiff ist schneller, das andere Schiff hat kann dafür mehr Siedler transportieren. Und du musst dann immer so ein bisschen abwägen, wie ich meine Flotte einsetze. Finde ich im Grunde eigentlich auch eine sehr schöne Mechanik. Ist aber auch wieder nur ein weiteres Element in diesem Spiel, wo ich dann auch so das Gefühl habe, eigentlich eine gute Mechanik, aber so wie es in diesem Spiel umgesetzt ist, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass es so ganz funktioniert. Weil entweder war bei uns immer die Diskussion, ja, das können wir doch jetzt alle gleichzeitig machen. Und dann gab es aber auch wieder so Situationen, wo man sagt, ja, eigentlich müssten wir das jetzt aber alles nacheinander machen, damit es irgendwie strategischer wird. Dann dauert das Spiel aber wieder viel länger. Und das wirkte für mich noch nicht so ganz ausgeklüngelt irgendwie,
das ist nicht ausgereift.
Dieses Phänomen.
Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist dieser abgehackte Spielablauf. Eigentlich würde ich mir wünschen, alle setzen gleichzeitig ihre Schiffe irgendwo ein und danach gucken, was passiert ist. Aber es ist gerade ein strategisches Element. Wer setzt denn wo was ein? Wo kann ich denn am ehesten Vorteil bekommen, weil mein Schiff schneller ist als die anderen? Aber das wirkt dann so, dass ich wirklich jede einzelne vorlesen muss. Planungsphase. Möchtest du ein Schiff dorthin setzen, Manu? Nein. Daniel, möchtest du ein Schiff auf deine Planung setzen? Nein. Nächstes, siedeln. Möchtest du ein Schiff dorthin setzen?
Oh Gott.
Manu? Nein. Daniel? Nein. Ich möchte aber. Gut. Liefern. Und ja, das ist mir zu abgehakt. Das ist nicht fließend genug. Das hat mich gestört.
Das klingt ein bisschen wie ein Tonbandgerät. Da wäre meine Frage jetzt noch, wenn du sagst, dass das Spiel so abstrakte so umgesetzt wird, dass nicht dieses Haber-Gefühl da entsteht, wenn du dein kleines Holzschiff dann worüber schiebst, könnte das Spiel auch eine ganz andere Thematik haben? Das ist die Thematik dann ein bisschen aufgeklebt? Könnte ich jetzt auch irgendwie Fastfood-Restaurants mit Burgern beliefern dabei oder...
Das würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich finde schon, dass es thematisch ist. Es ist abstrakt, aber es ist trotzdem thematisch, weil es ist schon sehr eindeutig. Du hast da deine Schiffe. Es ist ein bisschen Abstraktion, dass diese Schiffe nicht fahren. Also du legst deine Schiffe, das ist zumindest bei uns immer die Diskussion gewesen, wenn ich neuen Spielern das Spiel erklärt habe, ja, hier belade ich jetzt und hier liefere ich jetzt ab oder wie. Und das ist jetzt besiedeln und das ist jetzt irgendwie die Waren. Also das ist ein bisschen abstrakt, aber wenn man das dann hat, dann ist es schon sehr thematisch, weil du eben auf diesen Inseln wirklich auch so Carcassonne-mäßig dann Inselplättchen ziehst, dann drehst du die um, dann müssen die auch entsprechend passen, dann siehst du dort auch, da gibt's Gold, da gibt's irgendwie Seide, da gibt's Holz und so weiter und dann stellst du da deine Männchen drauf. Das ist schon sehr, sehr thematisch und sehr plastisch, aber es wirkt, ist halt nur so ein kleiner Teil. Du stellst deine Männchen auf eine Insel, du stellst deine Männchen und gibst Waren ab und du kaufst dir halt Schiffplättchen. Und der Fokus ist wirklich auf dieser Siegpunktleiste lang zu laufen. Also thematisch ist es schon, aber trotzdem auf einer sehr abstrakten Manager-Ebene. Vielleicht kann man es irgendwie so sagen.
Also ich würde
jetzt Burger, Food, Pommes würde ich da jetzt nicht drin sehen.
Okay, das stimmt. Also, aber es richtet sich schon eher so an diese abstrakten Tüftler. Ja. Also die halt gerne darüber dann so sinnieren, wo kann ich denn jetzt was machen und wo setze ich das am ehesten ein, wo kriege ich die meisten Punkte. Es ist eine reine Punktejagd. Es geht nicht darum, jetzt eine Insel wirklich zu erkunden und zu erforschen und das Gefühl zu haben, ich habe die ganze Insel jetzt erforscht. Nee, ich will die Mehrheit auf der Insel haben.
Es ist schon so auf dieser Ebene, so wie Marco Polo oder so, dass du halt schon so diese Thematik hast, dass du rumreist oder was wir eben auch hatten, so Great Western Trail. Ja? Natürlich hast du quasi bildlich du treibst die Kühe nach Texas und hast da oben einen Zug, aber so auf dieser Abstraktionsebene würde ich das schon sagen, dass es thematisch sehr stimmungsvoll ist, aber eben auf so einer Manager, auf so einer abstrakten Punktejagdebene, genau. Mhm. Aber eben, und wir hatten ja letztes Mal über Great Western Trail gesprochen, da hattet ihr ja auch gesagt, oder einer von euch, es sind sehr viele Elemente und es hätte sicherlich nicht geschadet, da noch ein, zwei Elemente rauszunehmen, um es ein bisschen runder zu machen. Trotzdem hatte ich hier das Gefühl noch viel, viel stärker als zum Beispiel bei Great Western Trail, dass ein paar Mechaniken zu viel in diesem Spiel drin sind.
Ja, oder halt eine Mechanik, die mich ein bisschen mehr begeistert, weil ich es noch neu finde. Also mir reicht das mit dieser Siegpunktleiste eben nicht. Das ist eine sehr nette Idee, die finde ich auch gut und ansprechend, aber das ist mir doch ein bisschen zu wenig, weil dafür habe ich einfach schon zu viele Spiele gespielt. Ich glaube, es spricht eher schon die an, die jetzt noch nicht so spielaffin sind, die jetzt so im Kennerbereich vielleicht liegen und die noch nicht so oft solche Spiele gemacht haben. Für die kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass die da was dran finden und dass die das innovativ empfinden, aber für mich ist es zu wenig.
Aber dann gibt's beim eigenen Verlag, also gerade bei Hans im Glück, gibt's da sehr, sehr viel bessere Spiele Race to the Newfoundland. Die haben wirklich einen richtig guten Spielekatalog und Race to the Newfoundland ist da in der Historie, würde ich auch sagen, eher einer der schwächeren Titel insgesamt.
Stimmt. Also nicht schlecht, nee, aber eben auch, es läuft halt mit. So.
Ja. Aber halt auch eben nicht sehr, sehr alleinstellungsmerkmalig.
Ja. Ja.
Gut, das war ein Race to the Newfoundland von Hans im Glück. 2 bis 4 Spieler, glaube ich, oder?
Genau.
Ja. Dann, was haben wir noch im Angebot? Daniel, Clans of Caledonia, ein Spiel über Whisky. Das ist doch genau dein Thema.
Oder? Das ist großartig. Ich habe eben noch einen Whisky getrunken, gerade noch vorher. Und habe auch gestern mit Stefan zusammen das Spiel zum ersten Mal gespielt, muss ich zugeben. Und gleich sofort den Whisky-Clan genommen, um sehr viel Whisky zu brauen. Ja,
das ist auch mein Lieblings-Clan. Ja,
das hat sehr schlecht funktioniert, weil ich Letzter geworden bin. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ich glaube, Clans of Caledonia ist ein Spiel, das schon komplex ist, in das man sich aber erstmal ein bisschen reinarbeiten muss und verstehen muss, wie die Mechaniken funktionieren, absolut, warum die Mechaniken so funktionieren. Und ich würde sagen, so nach dem zweiten, das war ja gestern dein zweites Spiel, Stefan, glaube ich, oder im dritten Spiel, man dann genau weiß, okay, jetzt bin ich da, ich habe die Anleitung nicht nur gelesen, sondern ich habe es auch 2-mal gespielt und verstanden, wie es ablaufen soll. Und dann ist, glaube ich, der Punkt erreicht, an dem man dann wirklich auch gegen Menschen, die da schon öfter gespielt haben, auch wirklich eine Chance hat zu gewinnen.
Ja, ich kann mal kurz erklären, um was es geht. Ich habe es in letzter Zeit sehr oft und sehr gerne gespielt. Clans of Caledonia geht natürlich um Clans, schottische Highlands. Und wir spielen verschiedene Clane, die eine Wirtschaft aufbauen. Es ist nämlich im Endeffekt ein Wirtschaftssimulationsspiel im Endeffekt. Also man braut Whisky und versucht dann auf diesen Ländern sich möglichst gute Spots zu suchen, um dort verschiedene Fabriken aufzubauen im Endeffekt. Also es gibt Käsefabriken, es gibt eben diese Whisky-Distillerien, man kann aber auch Brot backen und das braucht man alles, um natürlich entsprechend Finanzen aufzubauen. Man kann Leute ins Bergwerk schicken, man kann Leute auch in die Försterei schicken, um Holz zu hacken, um so sein eigenes Wirtschaftssystem aufzubauen. Und dann kommen ganz, ganz viele noch Elemente hinzu. Also es gibt so ein bisschen einen Bereichsstreitereien, wer wo ist auf dem Spielplan, spielt aber jetzt nicht so eine Riesenrolle, sondern es geht schon eher darum, dein System irgendwie, deine Maschine ins Laufen zu bekommen, dass du jede Runde genügend Ressourcen zusammen hast, genügend Geld, um deine, deine Industrie weiter auszubauen. Und es ist unglaublich viel Material in diesem Spiel drin. Wunderschöne kleine Whisky-Fässer, Kühe natürlich, Schafe natürlich. Und es geht natürlich wie immer auch um Aufträge erfüllen, weil am Ende des Tages wollen wir natürlich Siegpunkte haben, die wir auf verschiedene Art und Weise erringen können. Und eine Mechanik davon ist zum Beispiel eben Aufträge, also Exportaufträge zu erfüllen. Und die lassen sich am einfachsten erfüllen, indem du diese Waren einfach selber herstellst. Da du aber nicht immer alles unbedingt immer selber herstellen kannst, gibt es auch noch einen Markt, wo du deine Sachen verkaufen kannst. Das heißt, Angebot und Nachfrage regulieren dann auch eben den Verkaufspreis und den Einkaufspreis. Sehr komplexes Spiel, also unglaublich komplexes Spiel, wie du schon gesagt hast. Nach dem ersten Mal hat man so das Gefühl, okay, jetzt habe ich alle Elemente mal kennengelernt, weil es gibt dann auch noch verschiedene Clans, die verschiedene Spezialfähigkeiten haben und so weiter. Aber ein friedliches Spiel. Ich dachte erst so Clans of Caledonia, Stefan, das ist eher vielleicht so ein kriegerisches, so Terra Mystica-artiges Spiel, dass eben die Clane gegeneinander irgendwie antreten und war dann positiv überrascht, dass es ja eigentlich so ein ganz klassisches, altes Wirtschaftssystemspiel ist, wo man eben sich so seine eigene Maschine aufbaut.
Mhm, genau, also es ist witzig, dass du Terra Mystica ansprichst, weil genau daran hat es mich nämlich erinnert.
Nämlich dran,
ja, genau. Also gerade zum Beispiel, dass man mit diesem Tableau die Sachen runternimmt und darunter dann findet, was man bekommt. Also das ist ja auch so ein Element, was man Terra Mystica hat. Und auch auf diesem Spielbrett, wo man sich ja nach und nach ausbaut, ist ja auch sowas wie bei Terra Mystica, dass man irgendwo ist und sich dann von dort aus ausbreitet. Und wenn man dann eben angrenzend bei jemandem baut, bekommt bei Terra Mystica ja Macht, die anderen. Und hier darf ich bei jemandem was kaufen. Also wenn dort von ihm eine Käserei steht und ich baue dorthin, dann darf ich mir Käse kaufen. Nicht von ihm.
Verbilligt vor allem,
aber
zum Nachbarschaft.
Genau, also vom Markt eben. Und dann merkt man an mehreren Stellen, dass so ein wirtschaftlicher Kreislauf verwoben ist. Also ist es nicht nur dieser Markt, den es eben da gibt. Das heißt also, wenn ich etwas kaufe, dann wird das Ganze, Moment, wie rum wird es, dann wird es teurer. Und wenn ihr das verkaufe, wird es billiger. Also das heißt, ein anderer kann dann, wenn er nächste Runde das dann kaufen würde, wird es etwas günstiger bekommen, weil ich ja schon was auf den Markt geworfen habe. Das ist schon sehr schlau eigentlich umgesetzt. Und bei den Siegpunkten ist es am Ende auch so. Da gibt es 3 verschiedene Rohstoffe, Und die, die am meisten im Umfeld sind, die geben halt nur 3 Punkte. Und die, die am wenigsten sind, die geben 5 Punkte.
Das ist schon. Ja, das ist ein bisschen komplex am Anfang, das zu durchschauen und auch im Spiel das dann mit zu bedenken. Also welchen Auftrag nehme ich mir jetzt als nächstes, weil dann der Hopfen oder so, der ist immer ein Punkt wert, aber wenn ich jetzt irgendwie auch den Tabak irgendwie exportiere, dann steigt der Wert insgesamt wieder und so weiter. Das sind auch so Faktoren, die das Spiel nicht unbedingt nach dem ersten Spiel sehr befriedigend machen. Das muss man schon dazu sagen. Es ist ein sehr anstrengendes Spiel. Nach der ersten Partie denkt man so, boah, Alter, haben wir jetzt irgendwie alles verstanden? Und das wird aber wirklich besser mit jeder Partie, weil man dann sehr drin ist, man kennt die Mechaniken, man weiß auch, auf was man achten muss und so ein paar grundlegende Sachen eben auch. Okay, ich muss die Tiere, da muss ich bedenken, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Aufträge habe, die Fleisch brauchen. Fleisch kann ich nur dadurch produzieren, indem ich Tiere schlachte, die ich schon auf dem Spielfeld habe. Dadurch unterbreche ich aber wieder so meine Kette, weil ich kann immer nur angrenzend bauen. Das heißt, da gibt's auch oft dann so Fallen, dass ich denke, da hinten sind noch irgendwie Felder, so Weizenfelder, die ich da irgendwie platzieren möchte. Da brauche ich ja eine Graslandschaft und dann schlachte ich meine Kuh und dann komme ich da gar nicht mehr hin. Das heißt, dann muss ich erst wieder irgendwie anders mich ausbreiten. Und das sind so Mechaniken, die wirklich ein bisschen Spielerfahrung dann auch benötigen. Aber ich habe einfach unglaublich viel Spaß, dieses Material anzufassen, weil es alles so schön thematisch ist und alles so schön haptisch ist. Also ich baue dann da meine Whisky-Destillerie und dann sehe ich auch direkt auf meinem Spielertableau, wie viel Whisky ich produzieren kann in der nächsten Runde und meine Schafe. Und ich habe da irgendwie total Spaß dran an dieser Welt von Caledonia.
Schuld daran ist ja auch ein bisschen Clemens Franz auf jeden Fall, muss man sagen. Der mit seinem Design einfach das Ganze so offensichtlich macht. Also wir haben jetzt über diesen Markt gesprochen, der sieht aus wie eine Kreidetafel. Auf der Kreidetafel schiebe ich durchsichtige Steine hin und her, dass jemand drunter sehen kann, welcher Preis noch zu sehen ist. Super schön gemacht, auch auf den einzelnen Playerboards, die jeder hat, kann man wirklich genau sehen. Die Icons sind klar und deutlich, was passiert. Aber dann hat das Spiel so einen komischen Twist, weil als ich dachte, wir spielen Clans of Caledonia und wir sind schottische Clans, dachte ich irgendwie, okay, jetzt kommt da so eine riesengroße Karte von den Highlands und dann ist die Packung relativ klein.
Und ja, alles ist sehr klein.
Und der Spielplan ist irgendwie nur doppelt so groß wie mein Playerboard. Ja, schon größer. Aber das Spielboard ist nicht so groß, dass ich sage, ich breite mich in ganz Schottland jetzt aus, sondern ich bin eher so in München bis Freising, die Vororte so ein bisschen, der Speckgürtel.
Man hat so das Gefühl, man siedelt im Stadtpark,
genau,
oder?
Genau. So oft, da kommt es ein bisschen rüber. Und auch wenn man sich das Playerboard anguckt, klar, man nimmt ein Männchen weg und weiß, man kann jetzt im Bergwerk statt 6 kann man jetzt irgendwie 12 Geld bekommen. Was irgendwie logisch ist, weil wenn man das dritte Männchen wegnimmt, kann man nochmal 3 mal 6 bekommt man 18. Nur wenn man sich die Zeichen anguckt, sind fast schon zu viele Zeichen drauf. Die sind zu klein und alle Informationen sind drauf, aber alle so dicht aneinander, dass ich sage, so dem Spiel hätte, wie man bei uns bei so Zeitungsleuten sagt, ein bisschen mehr Weißraum gut getan.
Ja, Weißraum ist da wirklich Mangelware, aber es ist wirklich sehr eindeutig.
Das ist
also
klar.
Immer, wenn irgendeine Frage ist, du schaust auf das Spielbrett und es ist ja kein einziger Text oder so abgedruckt, sondern die Ikonografie ist wirklich fantastisch gelungen in diesem Spiel. Also Clemens Franz hat es ja entwickelt und designt, aber der Spielerfinder Yuma Alyuyu ist auch ein Berliner übrigens, der das entwickelt hat. Clemens Franz ist Österreicher. Die haben das zusammen, glaube ich, sehr intensiv bearbeitet, wie diese Iconsprache sein muss, damit es eben auch international funktioniert. Und immer wenn eine Frage offen war, haben wir zwar dann öfter auch in der Anleitung geguckt, aber danach immer auch sofort auf dem Spielbrett gesehen, da steht's doch. Und das finde ich wirklich unfassbar gut gelungen in diesem Spiel. Ich habe gestern, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch, dieses Robinson Crusoe gespielt von dem Ignazi. Und da ist das komplette Gegenteil. Wunderschönes, designtes Brett, aber Fragen werden dort eher im Gegenteil, die werden da nicht beantwortet. Du hast danach noch viel mehr Fragen, wenn du dieses Spiel spielst. Und auch in der Anleitung gibt's irgendwie Sachen, die nicht eindeutig sind. Und das ist mir jetzt bei Clans wieder aufgefallen, wie mega gut designt dieses Spiel ist. Du nimmst irgendwas weg und du siehst sofort, was es bedeutet. Und wenn du es da hinlegst, und das finde ich, ist echt, echt vorbildlich geworden, dieses Spiel,
ja.
wie das entwickelt wurde. Das
fand ich nämlich auch. Also die Grafik ist wirklich schlicht, aber außerordentlich funktionell. Also als Geübter erkennt man sich wirklich schnell zurecht. Also mir ist es sehr leicht gefallen. Und auch, weil du gesagt hast, na, die erste Runde, erst dann kennt man die ganzen Regeln und so weiter. Naja, es war alles so logisch. Also wenn man mir gesagt hat, naja, wenn du was verkaufst, wird es halt teurer. Und wenn du wenn du was baust, dann siehst du drunter, was du bekommst. Und wenn du halt Fleisch willst, dann musst du es schlachten vom Feld nehmen. Das sind alles so Mechanismen, die sind dann so klar. Deswegen waren die Regeln für mich auch ziemlich eingängig, weil das alles konnte ich mir so gut vorstellen. Das hat eben gut funktioniert. Was eben schwieriger ist, ist, es war sehr viel. Also, und selbst mit den Regeln ist es sehr Denklastig. Also, man sitzt dran und hat viele Optionen und könnte das machen, eigentlich könnte ich das machen und der Auftrag wäre noch so toll und oder will ich es verkaufen? Oder es ist, ja, das ist schon viel, was man durchgehen muss. Man hat viele Optionen immer. Es ist nichts, was man so nebenbei mal spielt, sondern da muss man schon im Vorfeld sich drauf einlassen und auch sagen, ja, jetzt haben wir schon jetzt ein bisschen was zum Denken vor uns. Und wir haben es jetzt gestern zu viert gespielt und das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also da war es mir dann doch ein bisschen zu lang und auch, dann dauert es halt manchmal, bis man wieder dran ist.
Es ist ein mega Tüftlerspiel und ich würde auch locker 3 bis 4 Stunden irgendwie also eine Stunde pro Spieler oder so kannst du locker einplanen, selbst ohne Regeln. Wenn du jemanden dabei hast, der irgendwie durchrechnen will, verkaufe ich jetzt diese Milch, weil mein Clan irgendwie für 7 Milch verkaufen kann? Oder mache ich damit jetzt 2 Käse und dann brauche ich den Auftrag? Dann schnappt mir. Das ist ja dann auch so, dass man denkt, okay, für meine nächste Runde habe ich den perfekten Plan. Ich hole mir diesen Auftrag und dann fertig. Man hat immer eine Aktion und dann ist der nächste dran. Und dann kommt halt meine Mitspielerin und schnappt mir genau diesen Auftrag weg. Und dann bin ich halt wieder bei Null vom Denken und muss halt wieder komplett neu durchplanen. Okay, wie viel Geld habe ich? 58 Geld. Das bringt mir irgendwie nichts, weil ich brauche das und hier und da könnte ich noch und dort sollte ich noch. Man hat so 1000 von Möglichkeiten jede Runde. Und wenn man dann jemanden dabei hat, der halt irgendwie alles sich auch durchrechnet, was jetzt der beste Zug ist, dann kann das ein bisschen zäh werden. Also ich bin aber gern so ein Bauchspieler und deswegen kann ich das Spiel auch schnell spielen, weil ich dann einfach sage, darauf habe ich jetzt Lust. Ich möchte jetzt irgendwie hier eine Käserei bauen und ich rechne jetzt nicht durch, ob ich vielleicht nicht lieber irgendwie noch ein Weizenfeld stattdessen bauen sollte und den Auftrag zu machen. Also dadurch, dass das Spiel so thematisch ist, macht es mir auch Spaß, dann so zu spielen. Und ich gewinne dann zwar nicht, Daniel, geht mir dann auch so. Aber es hängt sehr von den Mitspielern ab.
Ich finde, da sind 2 Sachen, die ihr eben über Race to Newfoundland besprochen habt, die hier dann wieder reinkommen. Das ist zum einen, was wir auch noch besprechen könnten, ist das Stromlinienförmige. Das heißt, wie viel muss man streamlinen, wie viel kann man vielleicht noch wegnehmen. In dem Fall waren es bei mir, die ich gar nicht genutzt habe, die Häfen. Und ich mich gefragt habe, warum soll ich zum Rand der Karte? Was mache ich da? Nee. Was gibt es da für mich? Und wie verändert das meine Whisky-Strategie? Nicht so viel. Brauche ich das jetzt ganz dringend oder brauche ich das nicht? Und ich sehe, dass die Leute, die schon mehr gespielt haben, auf einmal sich genau in diese Richtung ausbreiten, weil man immer nur Sachen neu verwenden kann, neue Fabriken, neue Felder bauen kann an Feldern, die zu Sachen, die man schon gebaut hat, angrenzen. Das heißt, diese Fläche erstreckt sich dann so langsam. Und ich habe keinen Sinn darin gesehen, zu diesen Häfen hinzuziehen mit meinen Leuten.
Ja, es hängt da ganz stark von den Clänen ab. Also man lost am Anfang einen Clan aus und es gibt zum Beispiel einen Clan, der nicht aus Schottland kommt, sondern von außen und der darf nur an den Randfeldern anfangen. Ja. Und das ist dann eine ganz coole Ausgangslage, weil alle anderen setzen sich ja in die Mitte rein, an die billigen Felder. Also es gibt billige Felder und teure Felder, die von den Baukosten sich unterscheiden, was du da drauf pflanscht. Und der Clan, der von extern kommt, der darf nur am Rand setzen, darf dafür aber gleich schon mit mehr Leuten anfangen. Und für den sind die Häfen zum Beispiel wahnsinnig gut, weil der sowieso schon am Rand sitzt. Es gibt dann unterschiedliche Bonus pro Runde, also so zufällige Kärtchen, die du ziehst. Dann in dieser Runde geben alle 5er-Felder 2 Extrapunkte oder für alle Fleischaufträge, die du erfüllt hast, kriegst du nochmal Extrapunkte. Ja? Und dann hatte einer den Clan mit dem Rand und dann kam als Belohnung, für alle Randfelder bekommst du nochmal Siegpunkte. Und dann sind auf einmal alle zu den Rändern gegangen, weil sie dann gesagt haben, dann kriege ich da nicht nur die Punkte, sondern kann mir auch noch die Häfen irgendwie holen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich bei jeder Partie, was deine Ausgangslage ist. Welchen Clan hast du? Welche Bonusfelder für Bonuspunkte bekommst du? Und vor allem wann? Viele Aufträge geben ja immer viele Punkte, klar. Aber es macht ja dann auch ganz starken Unterschied, welche Bonuspunkte es wie verteilt werden. Und das ist halt ein sehr dynamisches Spiel dadurch auch wieder, weil du dann auch dich wieder anders orientieren musst. Und das will so ein Spiel ja auch. Also das ist ein absolutes Spiel für viele Spieler, die das dann auch so möchten mit dieser modularen Geschichte. Und dass du dann jedes Mal unterschiedliche Strategien fahren musst.
Und das Zweite, was ich dazu noch sagen wollte, was mir eigentlich mit am meisten Spaß gemacht hat bei dem Spiel, ihr habt eben vorher beschrieben, wie dann erst alle siedeln, dann alle ihr Schiff beladen, dann alle losfahren. Natürlich überwältigt mich erstmal diese Möglichkeit von den 7 Aktionen, gibt es, glaube ich, die man durchführen kann, jede Runde. Aber wirklich zu sagen so, okay, du kannst halt während alle anderen irgendwas bauen, kannst du Whisky brauen. Und während die anderen Whisky brauen, kannst du eine von deinen Verbesserungen irgendwie ausbauen. Und fand ich unglaublich interessant. Ich habe mir selber dann meine kleinen Münzen, wir hatten die Spielmünzen auch aus der Kickstarter-Version, und zusagen, Kickstarter-Spiel. Und habe ich meine Münzen immer schon vor mir so hingelegt, wie kleine Häufchen, wie viel Geld ich für was brauche. Natürlich musste ich dann neu planen, wenn irgendwas passiert. Aber ich finde, gerade dieses Timing in dem Spiel hat mir am meisten Spaß gemacht, dass ich sagen kann, was mache ich jetzt eigentlich? Wie ist mein Plan? Ist mir egal, was die anderen machen. Ich verkaufe jetzt Milch. Es war irgendwie, hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe die Kontrolle gehabt. Und selbst wenn ich Letzter bin, ähnlich wie bei dir, Manu, das Bauchgefühl, ich hab's halt selber verbockt, weil ich lieber die ganze Zeit Milch verkaufen wollte. War aber in Ordnung, war vollkommen in Ordnung, statt zu sagen so, ich hab in Runde 3 Schritt 2 verbockt. So ist mir das lieber irgendwie. Kann ich nicht genau beschreiben, das Gefühl macht mir mehr Spaß dabei.
Ich find's halt auch schön, dass du immer nur eine Aktion hast, wenn du dran bist. Dann machst du die, mal kann die ein bisschen länger dauern, aber in der Regel weißt du, was du machen willst, wenn du wieder dran bist, dann machst du die Aktion. Die anderen haben keine große Downtime, wenn jeder schon irgendwie, während die anderen dran sind, überlegt, was er macht. Und dadurch geht's immer so, ist so ein guter Flow irgendwie da drin, weil es nicht irgendwie einer da sitzt, der dann irgendwie 18 Züge irgendwie nacheinander plant oder macht oder tut oder so. Das finde ich ist eine ganz gute Rhythmus in diesem Spiel, dass du eben auch zwischendurch immer wieder auch bei den Grüblern kurze Aktionen hast, dass der einfach nur sagt, ich verkaufe meine 2 Fleisch, fertig, nächster. So. Du hast eben, während die Downtime ist, also während die anderen dran sind, hast du einfach viele Möglichkeiten, die du auch durchdenken kannst und durchdenken musst. Und das macht Spaß. Einfach auch zu überlegen, was mache ich denn als nächstes? Ah, und dann hast du ja auch diese Zeit, darüber zu grübeln, ob du jetzt dich eher nochmal expandierst, ob du das Geld hast. Wenn nicht, wie komme ich an das Geld? Ah, ich könnte das verkaufen. Ah, ich könnte auch hier diesen Whisky einlagern, dann ist er nächste Runde mehr wert und so weiter und so fort. Das hat mir gut gefallen.
Also du hast gerade gesagt, wegen diesem Flow, es ist halt so, dass die Spielerreihenfolge danach sich richtet, wer zuerst in der letzten Runde gepasst hat. Und danach dann gestaffelt, wer ist der Nächste, der passt und so weiter. Und dadurch wird es halt schon unterbrochen teilweise, weil wir haben halt öfters nicht den Überblick gehabt, wer ist denn gerade dran. Also eigentlich springt jetzt erst Daniel und dann wäre eigentlich ich dran, obwohl ich ganz woanders sitze. Und habe halt gedacht, der andere ist dran und habe schon überlegt und denke mir, warum macht denn der nichts? Und ach so, ich bin ja dran. Okay, also
ja, ich weiß, was du meinst, weil die halt diese, es läuft halt nicht im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
Und es halt ändert sich halt jede schon Runde. So ein bisschen, dass ich mir dachte, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen zu viel, doch ein bisschen, ja, vielleicht muss man manchmal auch irgendwie sowas gehen, dass man dann sagt, okay, dann geht's halt ab dann im Uhrzeigersinn oder so.
Müsste sowas nicht beim Testen auffallen, wenn man so ein Spiel testet? Müsste man da nicht merken, so, wer war jetzt nochmal dran? Bist du dran? War ich dran? Oder vielleicht sind Leute auch so konzentriert beim Testen, dass sie halt genau darauf achten, wann bin ich jetzt dran, wann ist der Nächste? Ich weiß es nicht genau. Ich hätte mir gedacht, sowas irgendwie.
Also bei uns fiel das beim zweiten Mal dann auch nicht mehr so ins Gewicht, weil wir das dann einfach wussten. Okay. Ja, es ist ja auf dem Spielfeld gut markiert. Du kannst ja genau sehen, ah, rot ist dran, ah, dann kommt grün und ich bin blau. Ich bin jetzt übernächstes dran. Man kann das ja sofort sehen, ohne groß darüber zu diskutieren. Nach dem zweiten Spiel hatte ich mich daran gewöhnt, dass das halt bei dem Spiel, ist ja auch nicht das einzige Spiel, das die Spielerreihenfolge ändert. Ja. Es hat ja auch einen Grund, weil wenn du früher aussteigst, bekommst du mehr Geld. Das hat ja durchaus auch eine Berechtigung. Ja. Und du hast eben als erster Zugriff auf die neuen Aufträge. Also deswegen ist es schon auch ein wichtiges Element zu sagen, ich weiß, ich habe jetzt genug gemacht, die Runde, ich habe mehr Geld und eben die Aufträge, deswegen steige ich jetzt aus. Und es hat aber auch einen strategischen Vorteil zu sagen, ich bin als Letzter noch dran, da kann ich nämlich noch so viele Aktionen machen, wie ich will. Das ist nämlich auch nicht so schlecht. Auch wenn ich dann weniger Geld habe, kann ich mich einfach noch in Ruhe irgendwie ausbreiten und so weiter und so fort. Gehört schon, finde ich, da ganz gut rein in dieses Spiel. Ich weiß aber, was ihr meint, das war uns am Anfang auch oft das Problem. Wer ist denn jetzt eigentlich dran? Weil man es einfach so gewohnt ist, irgendwie im Uhrzeigersinn zu spielen.
Ja, bei 2 bis 3 Spielen macht es ja nichts aus. Also ich würde es jetzt nach dem 4er-Spiel eh nur noch zu 2 oder zu 3 spielen. Einfach, weil es mir dann zu lang ist. Und dann bei 2 oder 3 Spielern, da entfaltet es auch, glaube ich, wirklich das Beste, was es eigentlich hat. Also weil ich dann oft genug drankomme und mehr das nachgehen kann. Und es war mir dann auch ein bisschen zu lang, glaube ich. Also
Vor allem bei uns war es auch so, dass mir dass Peter, der gewonnen hat, schöne Grüße Peter, der am anderen Ende des Tisches saß, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was er gemacht hat. Ich sehe, da ist immer, sind Aufträge mit Fleisch weggegangen, er muss irgendwas geschlachtet haben.
Gewonnen hat, was hat er gemacht? Aber
ich habe keine Ahnung, was da passiert ist auf der anderen Seite des Tisches. Ich war auch auf der Karte auf der anderen Seite von ihm. Das heißt, ich bin überhaupt gar nicht mit ihm in Berührung gekommen. Ich habe nur gesehen, der Preis verändert, er hat auch nicht wirklich viel verkauft. Und es war so, ich mag Spiele gerne, und das findet hier eigentlich auf der Karte statt, dass halt Spieler miteinander interagieren, auch bei so einem Spiel. Es wirkt teilweise solitär, weil man viel dann irgendwie selber macht. Natürlich geht halt der Preis hoch und runter, die Rohstufe geht runter, aber ich habe trotzdem immer noch nicht so das Gefühl gehabt, mehr als bei anderen Spielen, und ich das Gefühl gehabt, dass ich so wirklich viel interagieren muss. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Nur bekommt ihr das Gefühl, ob ihr mit Leuten zusammenspielt oder dass ihr eure eigene Maschine aufbaut, aufpoliert, verbessert?
Es war nicht so schlimm, dass ich das Gefühl hatte, ich spiele ein Solo-Spiel. So schlimm war es jetzt auch nicht, aber dadurch, es gibt ja diese Interaktion eben mit den Feldern, ja, mit dem Nachbarschaftsbonus, der durchaus sehr wichtig werden kann unter Umständen, aber nicht eben kriegsentscheidend ist. Es gibt keine Interaktionen, dass man den anderen irgendwie groß stört, aber man kann schon auch darauf achten, wo der andere sich ausbreitet, um eben diese Gebietswertung am Ende noch jemanden wegzuschnappen. Ja, wenn der jetzt gerade seine Kuh schlachtet, kann das schon wirklich spielentscheidend sein, da in dieses Feld reinzukrätschen, auch wenn es irgendwie teuer ist, weil dann seine Kette unterbrochen ist. Also solche Elemente sind schon drin. Natürlich auch der Markt, wie du schon gesagt hast, verkaufe ich jetzt meinen Käse? Nee, das mache ich jetzt definitiv nicht, weil dann kannst du mega billig einkaufen und hast deinen Auftrag. Also man kann solche Elemente schon beachten. So ganz solitär ist es nicht. Aber zu viert, da gebe ich dir absolut recht, es ist am besten zu zweit oder zu dritt maximal. Man kann es auch alleine spielen, dann kommt noch so ein Würfel hinzu, der dann den Markt ein bisschen anpasst. Und wer es überhaupt ganz wenig Glück mag, der kann sogar noch diese variablen Marktpreise ganz am Ende vom Spiel, also welche Ressourcen jetzt mehr Siegpunkte am Ende wert sind, selbst die kann man dann irgendwie eliminieren, um es halt ganz strategisch zu haben, damit man genau immer ausrechnen kann, wie viele Punkte man hat. Aber das fand ich eigentlich trotzdem ganz gut.
Also ja, ich weiß, was du meinst. Manu. Das wird mich
ja, ich meine,
dass die Aufträge dann am Ende ja immer zufällig hingelegt werden und manchmal passt es halt noch genau, was da liegt. Ja. Und dann ist es halt so, ja, da waren jetzt 3 Aufträge hingelegt und ich konnte keinen mehr erfüllen, weil ich halt die Rohstoffe nicht hatte. Und das ist eher was mich dann noch gestört hätte, jetzt vom Glückselement her.
Ja, aber dann hast du im Rest des Spiels nicht genug Aufträge gemacht. Da kann das Spiel ja nichts für.
Stimmt.
Nee, ja, ich war der Whisky-Tribe oder Whisky-Clan, und es gab halt sehr wenig Aufträge mit Whisky bei uns. Ja. Und wenn der andere nur eine Whisky auch produziert hat, hat er sich auch immer dann beflossen gefühlt, dass er irgendwie für sich zu beschlagnahmen, dann war es schon relativ schwer von den Aufträgen das zu kriegen. Es gibt noch so, man merkt halt auch an dem Spiel, dass so ein paar Elemente eingebracht werden, um das auszugleichen. Ich glaube, dass diese Häfen auch so ein Punkt sind, wo man versucht hat, noch was reinzubringen für die Leute, die halt außen starten. Und genauso ist es damit, wenn man jetzt zum Beispiel 4 von einer Produktionsstätte baut, also Whiskybrennereien, Käsereien und Bäckereien, dann darf man sich von 3 Aufträgen, wenn man das 4. gebaut hat, darf man sich von 3 Aufträgen nochmal einen aussuchen, glaube ich, den man direkt bezahlt.
Genau, wenn man Spezialist ist, ja.
Aber das ist auch dann so ein bisschen, diese Spezialisten ist so ein bisschen, was man auch das reinbringt, um halt irgendwie eine Mechanik, die vielleicht nicht ganz rund ist mit dem Glück, nochmal zu sagen, guck mal, wir helfen dir ein bisschen weiter da auf die Sprünge. Hm.
Was wirklich sehr großen Unterschied macht, ist, welchen Clan du spielst. Also ich habe es jetzt mit vielen verschiedenen Clanen mal ausprobiert und das Spiel wird wirklich komplett anders, welche Clane auch miteinander spielen. Also wer da wirklich Bock drauf hat, da musst du ganz anders als eben bei Race to the Newfoundland wirklich komplett auf diesen Clan gehen. Also das war so das Fazit, was ich rausgezogen habe. Du kannst ja immer mit allen Clanen alles machen. Du kannst ja auch mit dem Milchverkäufer-Clan kannst du ja trotzdem auch Whisky machen. Ja? Es hält dich ja nichts davon ab. Aber wenn du nicht deinen Vorteil nutzt, den der Clan dir bringt, dann hast du einen Nachteil gegenüber denen, die ihren Clan wirklich gut einsetzen. Und das war zumindest das, was ich so rausgesehen habe, dass du dich komplett darauf einlassen musst und dann auch diese Spezialisierung wirklich bis zum Ende ausnutzt und diese Siegpunkte mitnimmst, die du halt damit mehr generieren kannst. Das ist schon sehr, sehr augenscheinlich gewesen, fand ich zumindest. Aber finde ich gut, weil dadurch eben auch eine andere Spielweise dann jedes Mal nötig ist, je nachdem, welchen du ziehst. Ja. Also mir hat es Spaß gemacht, mal wieder so ein Wirtschaftsspiel zu spielen und eben nicht mehr nur so ein bisschen Kriegerles und rein auf Siegpunkte gehen, sondern eben auch so diese, sich so eine Wirtschaftsmacht irgendwie aufzubauen, in, gemischt mit diesem Setting und diesem leichten Terra Mystica-Flair mit dem Spielbrett. Also ich bin begeistert gewesen, aber ich verstehe schon auch die Kritikpunkte von euch. Es ist zwar zugänglich auf eine Art und Weise, aber auch sehr komplex und halt sehr viel spiellastig. Also es reift wie ein guter Whisky, würde ich fast sagen, je öfter man dieses Spiel spielt und je mehr man da eintaucht in diese Welt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also es war halt wirklich, danach war ich ein bisschen, ich gesagt, boah, das war jetzt anstrengend, aber es ist halt, es hat schon eine gewisse Eleganz. Also es hat mich schon fasziniert, also dass ich danach sagen könnte, ja, ich sehe das, also ich erkenne hier was.
Eben, dass diese Elemente auch ineinander greifen wird, also, oder? Genau. Genau jetzt so im Kontrast mit dem Newfoundland hat man hier das Gefühl, alle Elemente passen zueinander.
Richtig.
Und ergeben ein Ganzes. Ja. Gut, das war's für heute, oder? Habt ihr noch was?
Spielen.
Ich habe nichts mehr.
Viel spielen.
Ja.
Das war's für heute mit unserem Format Le Brett. Ich hoffe, es waren einige Spiele für euch dabei, die euch vielleicht ein bisschen interessieren. Wir haben natürlich auch nochmal Links und alle Informationen, wie die Spiele heißen, in den Blogpost gepackt. Und Daniel, vielleicht so als kleiner Teaser, weil wir ja auch ein Videospiel-Podcast sind. Wir arbeiten gerade, wir bereiten uns schon darauf vor, auf eine Sendung, eine Sondersendung Le Brett, wo wir versuchen, mehrere Spiele zusammenzufassen, die irgendwas mit Videospielen zu tun haben. Also zum Beispiel spielen wir gerade ein Brettspiel zu einem Videospiel, nämlich This War of Mine, und du hast auch, glaube ich, Bloodborne gespielt, gell? Also das nur so als kleiner Teaser, da freue ich mich persönlich schon sehr drauf.
Doch, ich habe auch sehr viel Lust drauf, also auch zu gucken, welche Sachen wirklich funktionieren, ob die Umsetzung wirklich die Umsetzung ist und wie haarsträubend ein Dark Souls Brettspiel sein kann. Sowas planen wir, gucken wir, kriegen wir hin.
Genau.
Und freuen wir uns drauf.
Und Stefan, du hast bestimmt noch das Original Pac-Man als Brettspielversion im Keller, oder?
Spiele ich jeden Tag, ja.
Ich hab's dann. Das hatte ich wirklich, wo man diese Klock, diese Kugeln da so in diesen gelben Pac-Man reinstopfen konnte.
Ich hab einen Donkey Kong noch, ein Original. Donkey Kong mit Mario-Figur und sowas, wo man dann auf den Arm des Donkey Kong drückt und dann kommen auf den Donkey Kong-Arm so Fässer raus, über den Mario springen muss.
Der hieß ja noch Jumpman.
Oh, das kann sein, ja. Mario.
Ja. Cool, dann danke ich euch wie immer für diese wunderbare Begleitung hier in diesem Podcast.
Gerne.
Für eure Eindrücke zu den Spielen, und wir hören uns demnächst wieder bei Le Brett und vielleicht auch mal zu einer Sonderfolge wieder zu einem anderen Spiel. Stefan,
hint, hint. Genau. Ciao.
Tschüss.
Wiederschauen.